Es ist ja etwas Wunderbares, finde ich, und sehr Bewegendes, wenn Menschen für einen beten. Und desto mehr Menschen einen kennen, desto näher sie einem stehen, umso bewegender ist es oft, finde ich, wenn sie für einen beten und man das mitbekommen darf. Und es geht einem so richtig zu Herzen. Ich möchte heute Morgen gerne einsteigen mit einem der eindrücklichsten und schönsten Gebete, das je jemand für mich gesprochen hat. Und nicht nur für mich, sondern auch für dich, wenn du Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Retter kennst. Und dazu kommt die absolut faszinierende Tatsache, dass dieses Gebet auf jeden Fall exakt so erhört werden wird. Was macht mich da so sicher? Es ist ein Gebet, das Jesus selbst zu seinem Vater im Himmel gesprochen hat. Er hat in Johannes 17, Vers 24 für jeden, der an ihn glauben wird, gebetet: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wenn wir uns das einen Moment lang auf der Zunge zergehen lassen, was Jesus da eigentlich vor knapp 2000 Jahren für dich und für mich gebetet hat, wenn du Christ bist, dann ist das Wahnsinn. Ja? Jesus sagt: Vater, ich will, dass Daniel, dass Regina, dass Lukas, dass setzt deinen Namen ein, bei mir ist und dass sie meine Herrlichkeit schauen. Und er betet das für mich, obwohl ich doch eigentlich dort überhaupt nicht hinpasse in seine Herrlichkeit. Und obwohl ich nicht mal im Ansatz eine Duldung auch nur in seiner Gegenwart verdient hätte, aber er hat mich passend gemacht, er hat mich tauglich gemacht. Etwas Größeres und Weitreichenderes hat noch nie jemand für mich gebetet. Und ich vermute, für dich auch nicht. Und das Großartige dabei ist, dass dieses Gebet definitiv 100% so in Erfüllung gehen wird. Warum? Weil Jesus selbst es zu seinem Vater betet und es 100%ig dem Willen Gottes entspricht. Wenn es euch so geht wie mir, dann weckt dieses Gebet eine gewisse Sehnsucht danach, dass das in Erfüllung geht und dass ich ihn in seiner Herrlichkeit schauen darf. Und genau dieser Gedanke, die Sehnsucht nach Herrlichkeit, ist der Gedanke, den wir heute Morgen vertiefen wollen. Und es führt uns zu unserem Thema. Peter hat es eben schon gesagt, die Sehnsucht nach Herrlichkeit. Und wir schauen uns dazu in unserer Predigtreihe durch den Propheten Haggai, Haggai 2, die Verse 1 bis 9 an. Ich lese uns diesen Text, Haggai 2, die Verse 1 bis 9. Im siebten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Rest des Volkes und sprich: Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Herrscher: Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Und dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Wir schauen uns diesen Text heute Morgen in drei Punkten an. Sowohl für die Juden damals, aber auch für uns heute, die man ganz grob gliedern könnte in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und dementsprechend ist unser erster Punkt heute Morgen die Erinnerung an die frühere Herrlichkeit. Es geht um die ersten drei Verse darin. Wir erinnern uns daran zurück, letzte Woche sind wir in den Propheten Haggai eingestiegen, in Kapitel 1, und haben diese Neusortierung der Prioritätensetzung der Juden von damals gesehen. Nach etwa 16 Jahren Bauunterbrechung haben sie sich wieder dran gemacht, den Tempelaufbau wieder aufzunehmen. Und wir haben letzte Woche gesehen in Hagar 1, Vers 15, dass das am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius gewesen ist. Nun ist es ungefähr einen Monat später und Gott redet wieder aufs Neue zu seinem Volk in seiner zweiten Botschaft. Lesen wir nochmal die ersten drei Verse. Da heißt es, im 7. Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und zu dem Rest des Volkes und sprich, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Es ist also nicht mal ganz ein Monat vergangen und es scheinen bereits neue Probleme vorhanden zu sein, sodass Gott durch den Propheten Haggai diese nächste Botschaft sendet. Was sind die Probleme hier, können wir uns fragen. Vor allem Vers 3 gibt uns mehr Aufschluss darüber. Da ist von Leuten die Rede, die dieses Haus, den Tempel, in seiner früheren Herrlichkeit gesehen haben. Und gemeint sind Leute, die diesen eindrücklichen Tempel, den einst Salomo gebaut hat, die den noch vor Augen hatten, ja, die den noch gesehen haben. In 1. Könige 6 bis 8 in diesen Kapiteln kann man das nachlesen, welche Unmengen Salomo an Gold und Silber und bronzenen Geräten und so weiter verwendet hat. Ich habe so einiges an Stellen heute mit angeschrieben hier, einfach zum Weiterdenken oder Weiterverfolgen. Und diese ganzen Dinge, dieser Tempel und dann auch die Gerätschaften, das wurde von König Nebukadnezar einkassiert. Er hat den Tempel zerstört und er hat ihn verbrannt und dann die Gerätschaften einkassiert, mit nach Babylon verschleppt. Kann man 2. Könige 25 nachvollziehen. Nun wurde dieser salomonische Tempel, dieser erste Tempel, 586 vor Christus in etwa zerstört. Und wir schreiben jetzt hier das Jahr 520 vor Christus. Das heißt, es liegen 66 Jahre dazwischen und es gab einige ältere Leute im Volk, die den guten alten Tempel noch gekannt haben. Nun ist es eine Sache, dass man diesen Tempel noch gesehen hatte, aber es ist eine andere Sache, wie man damit umgeht. Und das ist hier der entscheidende Knackpunkt. Sie vergleichen den Tempel, den sie damals gesehen haben, den prunkvollen, ja, unter Salomo, mit diesem, ich sag mal, Häufchen Elend, das jetzt gerade vor ihren Augen am Entstehen ist. Und genau das kreidet ihnen Gott an und sagt dazu weiter zwei rhetorische Fragen in Vers 3, wenn er hier sagt, und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Also mit anderen Worten, ihr habt gar keine Wertschätzung übrig für das, was da gerade neu am Entstehen ist. Ja, da passiert ja schon einiges vor euren Augen, aber ihr tut so, als wäre das nichts und als wäre das auch nichts wert. Ihr schaut vielmehr verächtlich darauf, als irgendeine Form der Dankbarkeit zu haben. Nun muss man sagen, dass die Wiederaufnahme dieser Bauarbeiten am Tempel ja noch nicht mal einen Monat wieder im Gange ist. Und dazu kommen noch, dass es nicht 4 Wochen durchgeacker waren, sondern da waren Feiertage drin, ja, Feste da drin. So, es war also noch gar nicht so viel Zeit, sodass so viel geschehen konnte in dieser Zeit. Und nichtsdestotrotz sorgte das für Entmutigung und für missmutige Stimmung im Volk. Jetzt lesen wir an dieser Stelle nichts, dass Haggai direkt sagt, dass diese, ich nenne sie mal alten Kritiker, sich lautstark bemerkbar gemacht haben, aber da Gott die Problematik so offensiv vor allen anspricht, ist es stark davon auszugehen, ja, dass tatsächlich schon das Volk angefangen hat zu durchziehen. Er spricht ja hier sowohl Serubabel und Jeschua, diese Führungspersonen an, wie auch den Rest des Volkes. Wahrscheinlich, weil das bereits die Runde gemacht hat. Dazu kommt, wenn wir uns zurückerinnern, dass das sehr wahrscheinlich die gleichen Nörgler und Kritiker waren, die uns 16 Jahre früher schon mal begegnet sind. In Esra 3 hatten wir das. Da sind sie in Esra 3, Vers 12 und 13 in Erscheinung getreten. Lukas hat uns damals mit hineingenommen. Und damals war es so, dass dieser Missmut, der irgendwie da war, im Jubel der großen Menge unterzugehen schien. Aber 16 Jahre später scheint es so, dass sich im Herzen dieser Leute nichts verändert hat. Und das ist ein Prinzip, das ganz allgemein gilt. Ne? Situationen und Umstände, die mögen sich verändern, aber wenn sich das Herz nicht verändert, dann wird früher oder später aufs Neue hervorbrechen, was da im Herzen drin ist. Und das passiert hier. Und es mag andere Auswüchse annehmen, aber das Problem ist im Kern das Gleiche. Jetzt können wir uns fragen, und damit steigen wir ein bisschen tiefer noch hier ein, was führte diese Pessimisten ausgerechnet jetzt dazu, dass sie hervorgebracht haben, was in ihren Herzen gewesen ist? Das hat sehr wahrscheinlich mit dem Tag zu tun, der hier beschrieben ist, der verschiedene Erinnerungen bei ihnen hervorgerufen hat. Wir lesen in Vers 1 davon, dass das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai im 7. Monat am 21. des Monats geschehen ist. Das war der Monat Tischri im hebräischen Kalender. Und jetzt wird es euch so gehen wie mir, ja, dass ihr sagt, ich verwende aber einen anderen Kalender, also sagt mir gar nichts. So, aber bei näherem Hinsehen ist es so, dass Gott nicht wahllos irgendwann irgendwas sagt, einmal mehr, sondern dass das zielgerichtet auf den Punkt war. Und dabei spielen gleich zwei Dinge hier eine Rolle. Zum einen war dieser Tag hier, der beschrieben ist, der 7. Tag des Laubhüttenfestes. Also eigentlich der letzte offizielle Tag und dann kam noch der 8., das war so ein Ruhetag, den Gott noch verordnet hatte. In 3. Mose 23 kann man das nachvollziehen. Und dieses Laubhüttenfest war ja eigentlich ein Freudenfest. Und man feierte dort unter anderem mit Opfern den Erntedank. Und darüber hinaus aber auch die Erinnerung aus der Sklaverei aus Ägypten, diese Erlösung, die Gott geschenkt hatte und die Versorgung in der Wüste, in denen sie in Laubhütten gewohnt haben. Ja, steht alles in 3. Mose 23 näher beschrieben. Jetzt müssen wir uns etwas in die Juden hineinversetzen an dieser Stelle. Sie hatten gerade eine Woche lang dieses Laubhüttenfest gefeiert. Und dazu gehörten Tag für Tag eine Reihe von Opfern, die sie auf dem Altar dargebracht haben. Und wir haben sogar gesehen in Esra 3, Vers 4 schon, dass bei dieser ersten Wiederaufnahme des Tempelbaus, dass sie da schon den Altar wieder aufgebaut haben, dass der Gottesdienst wieder in Gang gekommen ist und sie das Laubhüttenfest sogar schon gefeiert hatten. Das heißt, wir versetzen uns hinein, diese Kritiker hier, die stehen eine Woche lang, Tag für Tag, bei diesem verhältnismäßig dürftigen Anblick von dem, was am Tempel oder was man Tempel nennen soll, dieser eigentlich völlig unfertige Tempel, und den haben sie vor Augen. Und das befeuert natürlich den Vergleich jetzt mit dem, was früher da mal gewesen ist, mit dem Tempel, den sie vor der Zerstörung gesehen hatten. Man kann sich förmlich vorstellen, wie die so missmutig an diesem Ort stehen, da zwar ihr Laubhüttenfest so abfeiern, und denken aber, okay, da stand ein viel schönerer Tempel. Und inmitten dieser Situation hinein spricht Gott diese Worte und fragt in Vers 3, und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Ja, ihr habt das hier vor Augen. Das ist das eine, was das befeuerte. Dazu kam eine zweite Sache, die den Missmut ihres Herzens provoziert hat. Dieser 21. Tag des 7. Monats war ausgerechnet der Tag, an dem Gott mit seiner Herrlichkeit den ersten Tempel unter Salomo erfüllt hat. Da heißt es in 1. Könige 8, Vers 2 und Vers 10 und 11, ich lese sie uns einmal, und alle Männer von Israel versammelten sich zum König Salomo im Monat Etanim, das ist der Monat, der sonst auch Tischri genannt wird, das ist der 7. Monat am Fest. Und Vers 10 weiter, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Ja, das war genau an diesem Tag, was hier beschrieben ist. Jetzt stehen sie ausgerechnet an diesem Tag hier, an diesem Ort, und dass da die Herrlichkeit des Herrn ihren Tempel erfüllt, da sind sie noch meilenweit von entfernt in ihren Augen. Also ganz im Sinne von, was einst so herrlich und wunderbar da war, das ist jetzt so klein und dürftig. Ja, und von Herrlichkeit ist da nicht viel zu sehen. Und wir verstehen hoffentlich so ein bisschen den Hintergrund davon, was ihr Herz provoziert hat. Das ist keine Entschuldigung oder so, ne? Aber das hat sie ihr Herz provoziert, dass sie diesen negativen, diesen kritischen Geist dann an den Tag gelegt haben. Und dabei ist es kein Geheimnis, dass solche negativen Stimmen wiederum andere ganz schnell mit runterziehen können und dass sie sehr destruktiv für das Werk Gottes sein können. Das wissen wir aus eigener Erfahrung, wahrscheinlich fast alle. Negative Stimmen und negative Stimmung macht sich deutlich schneller breit als Positives und Ermutigendes. Und das gilt nicht nur ganz allgemein in dieser Welt, sondern das gilt leider auch im Reich Gottes. Wir kennen das mit dem Glas, ja? Ob wir das Glas als halb voll oder als halb leer betrachten würden. Ne? Wir kennen dieses Beispiel und ich weiß nicht, in welchem Lager ihr euch tendenziell da wiederfinden würdet, eher pessimistisch oder eher optimistisch. Und das meine ich weniger jetzt im Bereich des ganzen Weltgeschehens und der Weltpolitik, ja? Da kann man ja auch irgendwie drüber nachdenken, sondern ich meine vielmehr im geistlichen Bereich, bezogen auf das Reich Gottes, Bewegungen, die da stattfinden oder auch bezogen auf Gemeinde. Und wir wollen an dieser Stelle das mal als Anhaltspunkt nehmen, um uns zu fragen, welche Stimme bin ich denn eigentlich? Eine kritische oder eine aufbauende? Eine entmutigende oder eine ermutigende? Bin ich jemand, der andere eher demotiviert oder jemand, der andere eher aufbaut und anspornt? Gehöre ich zu den Nörglern und Kritikern, die bei allem, was da am Entstehen ist, erstmal eine gewisse Skepsis entgegenbringen? Oder freue ich mich über kleinen Fortschritt, der irgendwo auch stattfindet. Und noch weiter gedacht, bin ich jemand, der selbst mit anpackt, oder finde ich mich eher in einer Art Oppositionshaltung wieder? Also bin ich vor allem stark darin, zu sagen und zu sehen, was andere wie machen müssten. Ich glaube, es gibt in der Christenheit genügend solcher, ich nenne sie mal Oppositionschristen. Ja, die wissen ganz genau, was man wie machen muss und so, aber die sind selbst relativ wenig auf dem geistlichen Spielfeld selbst aktiv. Ja, und dementsprechend können sie auch Dinge nicht vom geistlichen Spielfeld aus bewerten. Und wir wissen das alle, ne? Wenn man von außen irgendwo zuschaut bei einem Spiel, dann ist es alles ein bisschen einfacher, als wenn du mittendrin stehst und auf dem Spielfeld bist. Ich hoffe, dass ich bei ehrlicher Betrachtung keiner von uns als so ein Oppositionschrist bezeichnen muss. Und wenn es dir so geht, wenn du sagst, ja doch, eigentlich ist das so, dann gilt es genau das vor dem Herrn zu bewegen. Weil ich glaube, ich brauche nicht lange erklären, dass die Art von Christen, die gerne überall vorwiegend ihren kritischen Senf dazugeben und die möglicherweise dann noch unterschwellig eine gewisse negative Stimmung produzieren oder die sich ganz gut auf der Zuschauertribüne des Reiches Gottes eingerichtet haben, ich glaube, ich brauche nicht lange erklären, dass das nicht gerade die sind, die Jesus widerspiegeln. Und damit meine ich nicht, dass wir nicht mit der Bibel in der Hand Dinge kritisch prüfen müssen. Ja, sowohl was Strömungen unserer Zeit angeht, aber auch Entwicklungen in der Christenheit, auch im Gemeindebereich. Wir müssen es von der Bibel her prüfen, gar keine Frage. Aber es gibt einen Unterschied zwischen biblischem Prüfen und zwischen persönlichem Empfinden. Und manchmal vermischen wir das, glaube ich, ein bisschen miteinander. Und dementsprechend muss sich jeder Kritiker, jeder Nörgler am Ende des Tages die Frage stellen, woher rührt meine Kritik? Bin ich sicher, dass ich stellvertretend hier für Gott und für sein Wort einstehe, oder geht es mir eigentlich vielmehr um meine Wahrnehmung vielleicht oder um meine Wohlfühlzone oder meine Bequemlichkeit oder mein subjektives Empfinden oder was auch immer? Ich glaube, ein guter Gradmesser dafür ist, inwieweit ich meine Gedanken vor Gott ins Gebet bringe und nicht in erster Linie vor anderen Leuten breittrete. Weil wenn ich eine Sache wirklich guten Gewissens vor Gott ins Gebet bringen kann und sagen kann, Herr, veränder du die Gemeinde, veränder du diese Person, veränder was auch immer. So, wenn ich das guten Gewissens sagen kann, dann merke ich ja, das kommt nicht aus mir, sondern das kommt wirklich aus Gott. Aber ich glaube, wir haben manchmal Dinge, die kritisieren wir und dann nörgeln wir drüber und so weiter. Aber wenn es darum geht, hast du schon dafür gebetet? Und wir sagen, oh, nee, nicht so richtig. Ja? Ja, bist du davon überzeugt, dass Gott das wirklich genauso sieht wie du? Ja, weiß ich nicht so genau. Ja, also es ist ganz spannend, da für uns so mal von der Seite drüber nachzudenken. Jetzt gibt es zwei weitere Aspekte hier, die für uns auch relevant sind. Nämlich einerseits das Vergleichsdenken, was hier beschrieben ist, und zum anderen dieses Hängenbleiben in der Vergangenheit. Und bei beiden Punkten wissen wir, dass es ganz oft eigentlich nicht viel bringt. Und beides passiert uns aber so leicht. Jetzt hängt es sehr stark davon ab, was deine eigene Erfahrung ist in den vergangenen Zeiten. Ob du die vergangenen Zeiten als geistlich besser siehst oder als schlechter als die gegenwärtigen. Aber wenn jemand sehr erweckungsreiche Zeiten in einer Gemeinde oder in unserem Land oder so erlebt hat, dann ist der Gedanke, früher war alles besser, einer, wo man sich ganz schnell auch drin verlieren kann und was einen blockieren kann, anstatt zu überlegen, welche kleinen Schritte kann ich denn heute gehen, welche kann ich denn gehen, damit das Reich Gottes weiter wachsen kann. Und andersrum kann es auch sein, dass so manch einer schlechte Erfahrungen gemacht hat und von Misserfolgen der Vergangenheit geprägt ist und ein Stück weit gebrandmarkt ist, sodass er es verpasst, eifrig in der Gegenwart für den Herrn und für sein Reich unterwegs zu sein. Ich glaube, schlussendlich ist bei beiden Erfahrungshorizonten, die man haben kann, das Potenzial sehr hoch, dass sich daraus ein kritischer Geist entwickeln kann. Und der wird sich dann unter Umständen, wenn es blöd läuft, wie bei den Juden, 16 Jahre lang nicht zum Positiven, sondern zum Negativen entwickeln. Warum? Weil sich das Herz nicht verändert hat. Und genauso schädlich ist das Vergleichsdenken. Sei es Vergleichsdenken mit der Vergangenheit, ja, egal ob die jetzt erfolgreicher war oder schlechter war, aber auch das Vergleichen zum Beispiel mit anderen Gemeinden. Ist ja ganz oft überhaupt nicht hilfreich. Ja? Zumindest nicht, wenn es nicht im Kern damit verbunden ist, eine demütige Lernbereitschaft zu haben. Warum ist das ganz oft nicht hilfreich? Ja, weil es uns entweder in den Stolz hineinführt, wir sind besser, oder in den Frust, wir sind schlechter. Ja? Und beides ist eigentlich schädlich für die Weiterentwicklung einer Gemeinde. Wir merken, die Erinnerung an die frühere Herrlichkeit, die kann, wie im Fall hier in Haggai 2 bei den Leuten, ins Negative ausschlagen, aber das muss nicht per se so sein. Und andersrum kann die Erinnerung an die frühere Herrlichkeit und an die guten geistlichen Zeiten auch zum positiven Antrieb dienen. Die Frage ist, was man daraus macht. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, wo Gott selbst jetzt Ihnen und auch uns die Blickrichtung verändert. Führt uns zu unserem zweiten Punkt, der heißt der Einsatz für die gegenwärtige Herrlichkeit. Geht um Vers 4 und Vers 5. Gott hat diese kritische Fraktion, nenne ich sie mal, entlarvt und diesen destruktiven Gefahrenherd jetzt also offengelegt. Ja, das wäre ja sehr schädlich gewesen für den Weiterbau. Und jetzt kommt er auf die damalige Gegenwart zu sprechen. Lesen wir nochmal Vers 4 und 5. Da heißt es, und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen, fürchtet euch nicht. Mit diesem und nun in Vers 4, man könnte es auch übersetzen mit und jetzt, holt Gott sie ins Hier und Heute damals wieder zurück. Und dabei benutzt er jetzt diese positiven Erinnerungen der Vergangenheit, der Herrlichkeit des ersten Tempels nutzt er jetzt, um seine Leute anzuspornen, weiterzumachen. Das Muster kennen wir wie ein Trainer, der die erfolgreichen Zeiten der Vergangenheit benutzt, um seine Mannschaft zu motivieren, damit sie neue Erfolge erzielen. Übertragen auf damals, sagt Gott im Prinzip, lasst euch von diesem prächtigen Tempel Salomos von damals, den ihr noch kennt, lasst euch da motivieren davon, mit anzupacken, sodass wieder so etwas Herrliches entstehen kann. So ruft Gott in Vers 4 gleich dreimal auf mit diesen Worten, sei stark. Zunächst, wie wir das so oft im Buch Haggai sehen, diese Führungspersönlichkeiten, die da angesprochen sind, also Zerubabel und Jeschua. Und gerade bei Jeschua ist interessant, dass nochmal dieser Zusatz erwähnt wird, Jeschua, der hohe Priester. Also man könnte ja sagen, das war der Stellvertreter des Volkes schlechthin. Also der Stellvertreter des Volkes vor Gott schlechthin, für das Volk damals. Und ihm sollte alles daran liegen, dass der Tempel als seine Hauptwirkungsstätte jetzt wieder steht. Und daneben wird aber auch das ganze Volk des Landes, also die Juden, die dann im Land gewohnt haben, auch ihnen wird gesagt, seid stark. Oder Luther übersetzt, seid getrost. Oder die NEU, fasse Mut. Jetzt denken wir uns nochmal in jüdische Ohren hinein, wenn sie diese Begriffe hier hören, ja, in ihrer Sprache, in Hebräisch. Es ist interessant, dass die gleichen hebräischen Begriffe, die hier verwendet sind, David schon gesagt hat zu seinem Sohn Salomo, als es um den Bau des ersten Tempels ging. Da sagte David zu Salomo in 1. Chronik 28, Vers 10 und Vers 20 folgendes. Sieh nun, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen als Heiligtum, sei stark und handle. In Vers 20, und David sagte zu seinem Sohn Salomo, sei stark und mutig und handle, fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Denn der Herr, Gott, mein Gott, wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, bis alle Arbeit für den Dienst des Hauses des Herrn vollendet ist. Wir sehen diese Parallele. Ne? Gleich zweimal kommt hier dieser Begriff, sei stark, in dem, was David zu Salomo gesagt hat, als der erste Tempel gebaut wurde. Und es ist sehr gut denkbar, dass die Juden diese Aussage im Kopf hatten, während jetzt Haggai die Worte Gottes zu ihnen spricht, nämlich seid stark. Wir gehen nochmal zurück, wir waren ja gerade schon da, dass sie diesen Tempel von Salomo ja vor Augen hatten und darüber gerade nachgedacht haben, wie die Herrlichkeit Gottes dort eingezogen ist. Und etwas salopp ausgedrückt, kennt Gott seine Pappenheimer einfach. Der weiß ganz genau, wie er sie abholen muss, um sie neu zu motivieren. Und in dem Fall funktioniert das so, dass er den Blick einfach nochmal auf die Anfänge des Tempelbaus von Salomo richtet und deutlich macht, was da Wunderbares, Herrliches draus entstanden ist. Und er verwendet dementsprechend die gleichen Begriffe, seid stark. Aber dabei gibt es noch mehr hebräische Begriffe, die Gott aus diesen Worten von David damals aus 1. Chronik 28 aufgreift, um sie durch Haggai dann zu den Juden zu reden, um zu motivieren. Da haben wir zum Beispiel in 1. Chronik 28, Vers 10, ich habe es hier farblich markiert, diese Aussage, und handle. Und in Vers 20 auch nochmal, und handle. Und im Hebräischen steht da das gleiche Wort wie in Haggai 2, Vers 4, wo Gott die Wiederaufbauer des Tempels in Jerusalem ganz einfach aufruft und arbeitet. Ja, das heißt, auch da haben wir eine Parallele. Und dann finden wir noch einen dritten Begriff, oder sogar noch zwei mehr, die David zu Salomo in Vers 20 gesagt hat und die Gott dann in Haggai 2, Vers 5 wieder aufgrifft, nämlich, fürchte dich nicht. Und zum Volk sagt er, fürchtet euch nicht, in Haggai 2, Vers 5. Wir haben es letzte Woche schon gesehen, in der Predigt in Haggai 1, Vers 12, da hieß es, das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Und schon damals, Haggai 1, Vers 13, hat Gott ihnen gesagt, ich bin mit euch. Und jetzt hier greift er das wieder auf. Etwa einen Monat später sagt er erneut, ich bin mit euch, Haggai 2, Vers 4. Und in Vers 5, fürchtet euch nicht. Und beide Aussagen, sowohl fürchte dich nicht, und denn der Herr wird mit dir sein, die finden wir ja ebenfalls hier in 1. Chronik 28, Vers 20. Ja. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. Es ist eine wunderbare Ermutigung und sowas von genau, wie Gott sein Volk hier ermutigt, das ja so viel mit der Angst zu tun hatte. Angst vor verschiedenen Dingen. Wir erinnern uns an Esra 4 zurück, vor diesen Leuten, die diesen Baustopp bewirkt haben, ne, dass es da nicht mehr weiterging. Oder auch vielleicht Angst vor dem mächtigen König von Persien in der damaligen Zeit. Und Gott sagt ihm ganz einfach, seid stark, arbeitet und fürchtet euch nicht. Jetzt wäre es zu kurz gegriffen, wenn wir das so verstehen würden, im Sinne von, okay, jetzt stellt euch mal nicht so an, gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe, ja, und gebt einfach mal ein bisschen Gas jetzt. Ja, so. Also hört jetzt mal auf, euch hier so zu zieren. So ist das nicht zu verstehen so einfach, weil dann würden wir etwas absolut Wichtiges übersehen. Für damals und auch für uns heute. Und zwar die Basis, wenn es um den Einsatz für das Werk Gottes in dieser Welt geht. Wir brauchen unbedingt diese Basis. Was ist die Basis hier, um stark zu sein, um zu arbeiten, um sich nicht zu fürchten? Gott sagt in Vers 4 und 5 mindestens drei Dinge, die damals wie heute die Basis für allen Einsatz im Reich Gottes bilden. Das Erste, was Gott sagt hier, zu dieser Basis am Ende von Vers 4, er sagt, seid stark und arbeitet und sagt dann, denn ich bin mit euch. Das hatten wir gerade schon. Damit irgendetwas gelingen kann, braucht es den Segen Gottes. Und der Grund, warum wir uns nicht zu fürchten brauchen, ist, weil Gott gegenwärtig ist, weil er auf unserer Seite ist, auch als Christen heute. Und ich habe es letzte Woche schon erwähnt, das ist eine Aussage, die erinnert total an die Aussage von Jesus, nachdem er diesen Auftrag in Matthäus 28 gegeben hat, ja, mache zu Jüngern alle Nationen. Und dann sagt er in Matthäus 28, Vers 20 am Ende, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Diese Aussage, ich bin mit euch, bin bei euch, ist so elementar als Basis. Das Zweite, was Gott ihnen als Basis nennt, ist das Wort in Vers 5, das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, bleibt in eurer Mitte. Wir können es nachvollziehen in 2. Mose 19 und 2. Mose 24, wie Gott seinen Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat, nachdem er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Und er erwählte sie als sein Volk. Und Teil seines Wortes, das er ihnen gesagt hat, war unter anderem zum Beispiel 2. Mose 29, Vers 45, und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Nun war zwischen den Ereignissen von 2. Mose und Haggai ganz vieles passiert. Und ein Bundespartner von den beiden, nämlich Israel, der hat permanent darin versagt, dass dieser Bund wirklich gut existieren konnte. Und der andere Bundespartner, Gott selbst, der ist und bleibt treu geblieben bis dorthin. Ja, und deshalb erinnert er sie an seinen Bund, den er mit ihnen geschlossen hat. Jetzt leben wir heute nicht als Juden zur Zeit des alten Bundes, sondern wir haben einen viel besseren, einen viel größeren Bund, nämlich den Bund in Jesus Christus, wenn wir Christen sind. Und der Hebräerbriefschreiber, der schreibt ganz viel von diesem neuen, besseren Bund. Und ich will exemplarisch nur mal einen Vers aus Hebräer 10, Vers 14 uns kurz vor Augen führen, der eigentlich diesen Kern des neuen Bundes mit sehr gut beschreibt. Da steht das Wort Bund nicht, aber da heißt es in Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Die Rede ist hier von Jesus selbst, der sich für deine und für meine Sünde am Kreuz hat bestrafen lassen, der das notwendige Opfer für unsere Schuld gebracht hat. Und die Bibel macht immer wieder deutlich, dass jeder, der diese Vergebung durch Jesus Christus für sich persönlich in Anspruch nimmt und der umkehrt von seinem Leben ohne ihn, umkehrt von seiner Sünde, und der sagt ganz bewusst, ja, ich unterstelle mein Leben ab sofort dir, du sollst mein Herr sein, für den gilt, dass er diese ewige Rettung hat. Für den gilt das, was hier steht, dass er für immer vollkommen gemacht worden ist. Das heißt, entgegen des alten Bundes ist meine Sünde ein für alle Mal bezahlt, ein für alle Mal weg. Ich bin frei, wenn ich Jesus Christus als meinen Herrn und Retter angenommen habe. Und wenn du noch nicht in diesen neuen Bund eingetreten bist und Jesus dein Leben noch nicht als Retter und Herrn anvertraut hast, dann ist das der Punkt heute Morgen, wo du weiter denken und weiter arbeiten solltest und darüber nachdenken solltest. Ja? Da ist ein Aufruf zur Buße, zur Umkehr und da ist ein Aufruf, eine Entscheidung zu treffen. Weil dieser Bund, dieses Evangelium in Jesus Christus, das ist die Basis und das ist die Motivation für allen weiteren Einsatz in Gemeinde und im Reich Gottes, überall, wo wir für ihn unterwegs sind. Und dann sagt Gott noch eine dritte Sache, die zu dieser Basis zählt, in Vers 5. Und zwar sagt er, und mein Geist bleibt in eurer Mitte. Schon damals, beim Auszug aus Ägypten, gab Gott seinen Heiligen Geist in ihre Mitte. Können wir in Jesaja 63, Vers 11 nachlesen. Und nun war der Geist im Alten Testament immer wieder punktuell auf Menschen und er war immer wieder punktuell auch am Wirken. Und es war deutlich, seine Kraft war notwendig. Und bis heute braucht es Gottes Geist und Gottes Kraft, damit Gottes herrliches Werk in dieser Welt geschehen kann. Jetzt sind wir als Christen in dieser wunderbaren Situation, dass der Geist Gottes mit der Wiedergeburt ein für alle Mal in unser Leben eingezogen ist und dass er für immer bei uns bleiben wird. Jesus hat das so schön gesagt zu seinen Jüngern damals und im weiteren Sinne auch zu uns, wenn wir seine Jünger sind, in Johannes 14, Vers 16 und 17, sagte Jesus, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das heißt, für jeden Christen gilt die Tatsache, der Geist Gottes ist und bleibt bei dir. Ja, das ist und bleibt so. Das heißt auch für jeden Einsatz, den du in der Gemeinde oder im Reich Gottes irgendwo tun kannst, dass du ihn aus der Kraft des Heiligen Geistes tun darfst und dass du dir über seinen Beistand gewiss sein darfst. Zusammengefasst, diese drei Dinge, ja, könnten wir sagen, die Gegenwart Gottes, die Erlösung in Christus und die Kraft des Heiligen Geistes sind unsere Basis und unsere Ausstattung, um seine Gemeinde in dieser Welt zu bauen. Und wenn seine Gemeinde und wenn sein Reich in dieser Welt wächst, dann wird zugleich seine Herrlichkeit inmitten unserer gegenwärtigen Welt weiter wachsen. Er will durch die Gemeinde seine Herrlichkeit zur Schau stellen in dieser Welt. Die Frage ist für uns, sind wir, bist du, bin ich bereit, auf dieser Grundlage, auf dieser Basis, die er uns geschenkt hat, vollen Einsatz zu bringen für das Wachstum seines Reiches, seiner Gemeinde in dieser Welt, seiner Herrlichkeit in dieser Welt. Gott ruft uns auf, stark zu sein in ihm und durch seine Kraft für das richtige Reich zu arbeiten und schlussendlich nichts und niemanden in dieser Welt zu fürchten, außer ihn allein. Und ich hoffe, wir sehnen uns wirklich danach, dass Gottes Herrlichkeit in unserer gegenwärtigen Welt immer größer wird, immer mehr strahlt, dass seine Gemeinde und sein Reich immer weiter wächst, weil seine Ehre dadurch noch viel größer wird. Wir haben gesehen, die Vergangenheit, die Gegenwart, aber hier ist noch eine dritte Ebene beschrieben, die mit unserer Sehnsucht nach Herrlichkeit verbunden ist. Und das ist das dritte heute Morgen, der dritte Punkt, der heißt das Erwarten der zukünftigen Herrlichkeit. Geht um Vers 6 bis 9. Jetzt kommt Gott auf etwas zu sprechen in den Versen 6 bis 9, was aus damaliger Sicht noch in der Zukunft lag und was auch heute, mindestens in Teilen noch, in der Zukunft liegt für uns. Und Gott malt ihn und auch uns diese zukünftige Herrlichkeit vor Augen, um uns im Hier und Heute zu ermutigen. Lesen wir nochmal diese Verse 6 bis 9. Da sagt Gott, denn so spricht der Herr der Herrscher, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als dieses früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Das sind Verse, die sind tatsächlich nicht so leicht einzuordnen und die Ausleger sind sich darin auch teilweise uneins, wo und was man wie hier wann einordnen muss. Und es hat vorwiegend damit zu tun auch, dass Dinge davon teilweise schon in Erfüllung gegangen sind oder angefangen haben, sich zu erfüllen, aber noch nicht vollendet sind. Da heißt es in Vers 6, versuchen wir uns dem mal so ein bisschen zu nähern. In Vers 6 heißt es, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Es gibt öfters in der Bibel solche Aussagen wie, wenig Zeit ist es noch. Und wenn wir das so hören, denken wir, okay, dann geht es ja bald los. Aber Gottes Zeitrechnung in der Hinsicht ist ein bisschen andere als bei uns. Ne? Im 2. Petrus 3, Vers 8 sagt uns diese bekannten Worte, ein Tag kann bei Gott wie 1000 Jahre sein. Das heißt, das hier Beschriebene, das kann sich auch länger hinziehen, als wir das vielleicht im ersten Moment mal denken. Und tatsächlich stehen diese Dinge, die hier in Vers 6 beschrieben sind, nämlich dass der Himmel und die Erde, das Meer und das Trockene erschüttert werden, die stehen noch aus. Dieses Wort erschüttern, das hier verwendet wird in Vers 6 und 7, bedeutet so viel wie wanken oder erbeben. Jetzt gibt es eine Teilerfüllung davon, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Da lesen wir in Matthäus 27, Vers 51, dass die Erde gebebt hat und die Felsen zerrissen sind. Und wir lesen auch von dieser dreistündigen Finsternis im Land in Matthäus 27, Vers 45. Aber von der Erschütterung des Meeres zum Beispiel, da erfahren wir zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Trotz all dem ist das wie so eine Art Vorschau von dem, was im Zusammenhang mit dem zweiten Kommen Jesu passieren wird. Und wenn wir in die Offenbarung schauen, Offenbarung 6 bis Offenbarung 16, da ist die Zeit beschrieben, wie Gott was Gott tun wird, in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, um einmal sichtbar für diese ganze Menschheit, für diese ganze Erde zu werden. Und da ist die Rede von der Öffnung der sieben Siegel und der sieben Posaunen und der sieben Zornschalen, die diese Welt komplett durcheinander geraten lassen würden. Der ganze Kosmos wird aus dem Ruder geraten dann und es wird eine Erschütterung sein von Himmel, Erde, Meer und dem Trockenen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Und bereits im Alten Testament, die Propheten sprechen immer wieder schon davon. Ich habe hier so einiges an Stellen mit angeschrieben. In Jesaja zum Beispiel, Jesaja 13, Vers 13 oder in Joel 4, Vers 15 und 16. Und auch Jesus spricht davon in seiner Endzeitrede, in Matthäus 24, Vers 7 und 8. Da spricht er davon, dass Kriege und Hungersnöte und Erdbeben kommen werden. Und er sagt, das alles sind erst der Anfang der Wehen. Und er sagt auch im Zusammenhang mit diesem Kommen, das dann bevorstehen wird, in Matthäus 24, Vers 29, dass sich die Sonne verfinstern wird und der Mond seinen Schein nicht geben wird und die Sterne vom Himmel fallen werden und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Jetzt sind wir heutzutage, wenn wir in die Nachricht gucken, ständig mit diesem Wort der großen Klimakatastrophe konfrontiert. Ja, und wir hören das immer und immer wieder. Und Klimakatastrophe hin oder her, die Katastrophe, die vor der Wiederkunft Jesu auf diese Welt zukommen wird, die stellt jede bisherige Entwicklung in den Schatten. Gott selbst spricht davon, dass diese Welt eines Tages zusammenbrechen wird. Das heißt, wir sollten nicht meinen als Menschen, dass wir das verhindern können. Ja, ich bin nicht gegen Klimaschutz, verstehe mich nicht falsch. Aber wir werden das nicht verhindern. Was vielmehr das Gebot der Stunde für uns zu fragen ist, ist doch, wenn diese ganze Welt zusammenbricht, zu welchem Reich gehöre ich denn eigentlich? Auf welcher Seite stehe ich? Bin ich durch Jesus Christus mit Gott versöhnt? Das ist die alles entscheidende Frage. Das andere werden wir nicht aufhalten. Und interessanterweise wird dieser Vers aus Haggai 2, Vers 6 im Neuen Testament aufgegriffen, in Hebräer 12. Hebräer 12, Vers 26. Und ich will uns diese Verse mal lesen, Hebräer 12, Vers 26 bis 29. Da heißt es, dessen, und damit ist Gott gemeint, dessen Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Der Zusammenhang von Hebräer 12 hier, der hier beschrieben ist, der nimmt Bezug auf den ersten Bundesschluss. 2. Mose 19 habe ich eben schon erwähnt. Da ist diese eindrückliche Szene, wie dieser Berg Sinai geraucht hat und gebebt hat und wie es gedonnert hat und jedem der Atem gestockt hat, weil Gott sich dem Volk Israel genaht hat. Und die gleiche Stimme, die damals die Erde erschütterte, sagt der Hebräerbriefschreiber hier, also Gottes Stimme, die hat jetzt auch gesagt, Vers 26, da kommt das Zitat aus Haggai 2, Vers 6, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Also anders ausgedrückt, es kommt noch heftiger. Es wird noch schlimmer und es zeugt, was er da sagt, von der Verwandlung der Dinge, die als Geschaffene erschüttert werden. Also von dieser Schöpfung, die erschüttert wird. Und dann heißt es da aber weiter, damit die Unerschütterlichen bleiben. Und an dieser Stelle klinken sich die Worte von Jesus an, die so bekannt sind. Matthäus 24, Vers 35, wo er gesagt hat, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Das heißt, es gibt Dinge, die haben keinen ewigen Bestand und es gibt Dinge, die bleiben für ewig. Was sind die Dinge, die unerschütterlich sind und für immer bleiben? Zum Beispiel, wie Jesus sagt, Gottes Wort, meine Worte werden nicht vergehen. Die Erlösung durch Jesus Christus ist etwas, das unerschütterlich bleibt bis in Ewigkeit. Die Zugehörigkeit zu ihm, wenn du sein Kind bist, bleibt bis in Ewigkeit. Sein Reich, seine Herrschaft, seine Herrlichkeit, das sind Dinge, die bleiben bis in Ewigkeit. Und man könnte sicherlich noch mehr dazufügen. Und jetzt zieht der Hebräerbriefschreiber hier einen wunderbaren Schluss für uns als Christen, Vers 28, und sagt, deshalb, ja, da knüpft er an, deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Das ist doch eine wunderbare Aussage inmitten einer zunehmend kaputteren Welt, oder? Wir haben ein unerschütterliches Reich, auf das wir zusteuern, mit einem wahren, wunderbaren, herrlichen König Jesus. Wir haben es eben in Psalm 24 gehabt. Das ist eine Zukunftsperspektive. Und es gibt allen Grund für uns dafür, dankbar zu sein. Und das ist echte Hoffnung, auch in unserer Zeit. Und weil wir schon jetzt zu diesem Reich gehören, auch wenn es noch nicht offenbar ist in alle Richtungen, ja, aber weil wir schon jetzt zu diesem Reich gehören, wollen wir auf der Grundlage von Gottes Gnade voller Dankbarkeit schon heute dem Herrn in Ehrfurcht dienen. Das sagt der Hebräerbriefschreiber. Und für dieses Reich leben. Mit anderen Worten, wenn wir unser Augenmerk schon jetzt auf die zukünftige Herrlichkeit eines unerschütterlichen Reiches richten, dann haben wir Motivation, schon heute dafür zu leben. Das ist die Anwendung für uns aus diesem Vers. Die Erschütterung dieser Schöpfung, die wird kommen. Aber genauso sicher wird eines Tages auch die Herrlichkeit Gottes in Erscheinung treten, dieses unerschütterliche Reich kommen und jeder wird sich vor ihm beugen. Entweder aus Ehrfurcht, ja, und aus Dankbarkeit oder weil er vor ihm steht zum Gericht. Und es werden nicht nur Himmel und Erde erschüttert werden, sondern Haggai 2, Vers 7, gehen wir da nochmal hinein, sagt uns auch, dass ganze Nationen erschüttert werden. Und tatsächlich lesen wir in der Offenbarung davon, dass Gott harte Gerichte über die Menschheit bringen wird. Und dass sie trotzdem weiter gegen ihn aufbegehren werden und sich nichts sagen lassen wollen. Bis Jesus eines Tages, in Offenbarung 19, Vers 11 beschrieben, vor seine versammelte Gegnerschaft treten wird und sie besiegen wird. Und dann lesen wir in Offenbarung 20 weiter von diesem tausendjährigen Reich, in dem Jesus selbst regieren wird. Jetzt gibt es unter bibeltreuen Leuten ganz unterschiedliche Meinungen darüber, ja, über dieses tausendjährige Reich. Und je nachdem, wie man das einordnet, ordnet man auch alttestamentliche Prophetien unterschiedlich ein. Weil es gibt ganz viele Stellen von den Propheten, wo sie von besonderen Blütezeiten für Israel sprechen. Und diese Blütezeit wird eine sein, wo Gott selbst regiert. Ich verstehe viele von diesen ausstehenden Prophetien des Alten Testamentes so, dass sie sich dann erfüllen, wenn Jesus im tausendjährigen Friedensreich hier auf der Erde von Jerusalem aus als König regieren wird. Das wird passieren, nachdem die Juden ihn erkannt haben, den sie durchstochen haben, sagt Sacharja 12, Vers 10. Weiter wird darüber gestritten, ob es wieder einen Tempel geben wird, ja, unter bibeltreuen Christen. Und da kann es unterschiedliche Meinungen geben, aber ich gehe davon aus, dass während der Trübsalzeit wieder ein Tempel in Jerusalem stehen wird. Ich habe hier eine ganze Reihe von Stellen angeschrieben, die für mich darauf hindeuten. Matthäus 24, Vers 16, 2. Thessalonicher 2, Vers 4, Offenbarung 11, Daniel 9, Vers 27, Daniel 12, Vers 11. Das macht das alles irgendwie deutlich. Wenn wir nach Jerusalem schauen, und manch einer von euch weiß das viel besser als ich, der war schon da, gibt es dieses Tempelinstitut in Jerusalem. Und die sind drauf und dran, den Tempel wieder aufzubauen. Natürlich aus ihrer jüdischen Sicht. Ja, und sie haben auch vieles irgendwie schon bereit für diesen Tempel, der da wieder entstehen soll. Wenn man auf der Homepage so ein bisschen stöbert, ist das ganz spannend. Und auch in diesem tausendjährigen Reich wird es nach meiner Auffassung einen Tempel wieder geben, wovon zum Beispiel Sacharja 14 oder auch Jesaja 60 sprechen und auch Hesekiel 40 bis 48. Diese Stellen, die sicherlich schwer einzuordnen sind, die sind am ehesten dort einzuordnen. Und es gibt einige Stellen, die deutlich machen, dass schon dort in diesem tausendjährigen Reich die Kostbarkeiten der Nationen, wovon Haggai hier spricht, dass sie dort schon in den Tempel hineingebracht werden. Ja, und dieses Haus so mit Herrlichkeit gefüllt wird. Jesaja 60, Vers 5, Jesaja 14, Vers 14 habe ich mit angeschrieben. Nebenbei bemerkt, wir ziehen noch mal kurz die Brücke zurück ins Buch Esra. Sehen wir noch im Buch Esra dann. In Esra 6, Vers 8 und Esra 7, Vers 21, fortfolgende, da sehen wir schon eine Teilerfüllung davon, dass die Kostbarkeiten der Nation ins Haus des Herrn gebracht werden. Nämlich in der Form, dass König Darius und König Artasaster Geld und Güter für den Tempelbau zur Verfügung gestellt haben. Ja, also es hat da schon angefangen, aber das ist noch nicht die Vollendung gewesen, mit Sicherheit. Nun kann man über diese ganzen Endzeit-Dinge unterschiedlich denken und reden, über das tausendjährige Reich und den Tempel und so weiter. Schlussendlich ist das alles nur eine Vorschattierung davon, dass Gott im neuen Jerusalem sein Haus selbst mit Herrlichkeit füllen wird. Und zwar in einer Art und Weise, die alles andere übertrifft. Lesen wir dazu mal eine Zukunftsschau aus Offenbarung 21, die Verse 22 bis 27, die dich und mich eines Tages erwartet, wenn du durch Jesus Christus zu Gottes Kind geworden bist. Folgendes erwartet uns da. Offenbarung 21, Vers 22 bis 27. Da heißt es, und ich sah keinen Tempel in ihr, in diesem neuen Jerusalem, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Nacht nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nation zu ihr bringen. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Was für eine wunderbare zukünftige Herrlichkeit, die dort beschrieben ist und die uns erwartet, oder? Zumindest wenn du Christ bist. Es wird keinen Tempel mehr geben, heißt es da. Warum? Weil der Herr selbst, Gott der Allmächtige und das Lamm, sie werden unser Tempel sein. Er wird mitten unter uns wohnen. Wir werden seine unmittelbare Gegenwart genießen bis in alle Ewigkeit. Und es gab schon eine Vorschattierung davon, als Jesus auf dieser Erde war. Jesus, der wahre Tempel, in Johannes 1, Vers 14 lesen wir es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, als eines Eingeborenen voller Gnade und Wahrheit. Ja, vor gut 2000 Jahren wohnte Gottes Herrlichkeit schon mal unter uns, in Jesus Christus. Aber zur Vollendung kommt es erst im neuen Jerusalem, wenn wir mit ihm und bei ihm sein werden. Und dann ist hier die Rede davon, dass die Könige der Erde ihre Herrlichkeit bringen werden, Vers 24, und man die Herrlichkeit und die Ehre der Nation zu diesem neuen Jerusalem bringen wird, Vers 26. Und das erinnert uns stark an Haggai 2, Vers 7. Welches genaue Endzeitverständnis man auch immer haben mag, so steht fest, dass Haggai 2, Vers 9 erst hier in Offenbarung 21 in Gänze zur absoluten Erfüllung kommt. Ich lese nochmal Haggai 2, Vers 9. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Eine größere Herrlichkeit, als wenn der Herr selbst der Tempel ist, der mitten unter uns wohnt, kann es nicht geben und wird es auch nicht geben. Ja. Das ist das absolute Ziel, das ist das absolute Ende, das ist zukünftige Herrlichkeit in reinster Form. Und dann wird auch dieser lang ersehnte Frieden, im Hebräischen Shalom, wird dann anhalten und in Ewigkeit sein. Dieser Shalom meint Wohlergehen und Heil und Sicherheit und Harmonie. Das, wonach sich nicht nur Israel gesehnt hat, das ganze Alte Testament, sondern wonach sich jedes Menschenherz eigentlich sehnt. Aber dieser Friede, diese Teilnahme an Gottes zukünftiger Herrlichkeit, die wird nur denen zuteil, die durch Jesus Christus mit Gott versöhnt wurden. Die durch Jesus Christus Frieden mit Gott haben, wovon Römer 5, Vers 1 spricht. Und ich hoffe, du kannst auch sagen, ich bin dabei, ich habe Frieden mit Gott schon jetzt und ich werde eines Tages bei ihm sein. Und wenn du sicher sagen kannst, ja, ich bin dabei, dann hoffe ich, dass du auch sagen kannst, ich sehne mich nach diesem Tag. Ich sehne mich nach dieser wunderbaren Herrlichkeit und ich erwarte sie und ich steuere jetzt schon im Leben darauf zu. Die Sehnsucht nach Herrlichkeit war unser Thema heute Morgen. Drei Punkte haben wir angeschaut. Erstens die Erinnerung an die frühere Herrlichkeit. Zweitens der Einsatz für die gegenwärtige Herrlichkeit. Und drittens das Erwarten der zukünftigen Herrlichkeit. Ich will gerne schließen heute Morgen mit sehr passenden, finde ich, und ermutigenden und eindrücklichen Worten, was unsere Zukunft betrifft, aus 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 3. Damit schließe ich. Da heißt es: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen.